Single. Das heißt, sie ist allein. Sie ist beziehungstechnisch nicht gebunden. Sie sucht nach der einen großen Liebe. Sie hat Schwierigkeiten, Liebe zu finden im normalen Leben. Sie versucht's. Sie geht auf Partys, sie trifft sich mit Leuten, sie ist eine gesellige Frau. Aber im normalen Leben findet sie diese Liebe nicht. Also sucht sie woanders. Sie entscheidet sich, online zu suchen, im Internet. Da gibt's ja auch viele Möglichkeiten. Und sie findet ihn endlich, einen großen, gut aussehenden, fest im Leben stehenden Mann, erfolgreich, geschieden, also getrennt, aber ein Kind, aufregend und schön. Und sie schreiben sich, ein Monat, zwei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Ihre Anfragen nach einem Videochat oder nach einem Telefonat werden abgeblockt. Und sie ist verzweifelt. Also sucht sie sich Hilfe und diese Hilfe gibt es und sie findet ein Team, das sich genau um solche Fälle wie ihren kümmert. Das nämlich solche Leute zusammenbringt und gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach diesem Mann. Und sie nehmen sich ein Kamerateam und sie fahren zu dem Haus, das sie ausgemacht haben, wo sie sagen, da muss dieser Mann wohnen. Und sie klopfen an und es öffnet sich die Tür und herauskommt ein kleiner, übergewichtiger alter Mann. Sollte sie sich so getäuscht haben? Sollte er sie so getäuscht haben? Ja. So jemand nennt man Katzenwels. Der Katzenwels. Naja, sagen wir mal, es ist das Wort, was aus dem Englischen entlehnt oder übersetzt worden ist. Ein Catfish. Ein Catfish ist ein Synonym für jemanden, der sich ein gefaktes Internetprofil zulegt. Der sozusagen beabsichtigt, Leute in die Irre führt. Und irgendwie ist es ja auch Teil meiner Geschichte, Teil von Naomis und meiner Geschichte, dass wir uns online kennengelernt haben und auch immer mal wieder so in unserer Geschichte auf so Catfische gestoßen sind. Und zum Glück haben wir sie relativ früh auch identifiziert und konnten damit gut umnehmen. Wir brauchten kein Kamerateam. Ich brauchte kein Kamerateam, um zu entdecken, dass meine Frau keine Deutsche ist zum Beispiel oder ganz woanders wohnt oder sowas oder nicht so aussieht, wie ich sie mir vorgestellt habe. Sie war so unglaublich hübsch, wie sie auf dem Bild auch war, natürlich. Ne? Ein Catfish, ein Synonym für jemanden, der ein falsches Internetprofil benutzt. Jeder von uns ist auf dieser Suche, oder? Jeder von uns ist auf der Suche, diese Liebe zu finden. Diese Liebe, die so gut zu mir passt. Vielleicht auch auf der Suche nach dem einen oder der einen. In der Hoffnung, dass es wirklich wahr sein kann, wer mir da begegnet und was mir da begegnet. Und es gibt sie auch, diese Serie Catfish, die läuft auf MTV. Mittlerweile glaube ich nicht mehr im Free-TV, aber auf YouTube findet ihr Catfish, MTV, wirklich schockierende und spannende Geschichten, die von einem Kamerateam begleitet wird. Vielleicht habt ihr mal Lust reinzugucken. Vielleicht. Jeder von uns ist auf dieser Suche und jeder von uns merkt auch, es ist ganz schön schwierig, auch Liebe zu finden, wenn ich sie bewusst suche. Was ist denn diese Liebe? Was suche ich da eigentlich? Und wird meine Sehnsucht nach Liebe überhaupt gestillt? Zum Beispiel in einer anderen Person. Und ich habe mich gefragt in dieser Predigt, warum ist es eigentlich so schwierig? Und ich habe gemerkt, hey, da könntest du jetzt eine prima Serie über vier Predigten draus machen. Ich versuche es in eine zu packen. Seht es mir nach, wenn es ein bisschen kompliziert ist. Ich versuche es leicht zu halten. Und die Frage ist ja eine Frage, die an alle geht. Ne? Warum ist das so schwierig? Die geht jetzt nicht nur an die Verheirateten oder an diejenigen, die in einer Beziehung sind. Es geht auch nicht nur an Ehepaare, obwohl der Text, den wir auch vor uns haben, ja auch explizit auch von der Partnerschaft von Mann und Frau spricht. Und trotzdem weist er oder wird er auch über sich hinausweisen. Die Frage geht an alle, nicht nur an Singles oder die jungen Leute, sondern eben auch an die Älteren. Warum ist es so schwierig? Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, den am Anfang festzustellen. Und wir haben das eigentlich auch schon besungen. Deswegen Liedauswahl. Hey, Alana, du hast gut gehört. Du hast gut gehört. Du hast eine Gabe im Hinhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe ist nichts, was ich habe. Liebe ist nichts, was ich habe. Ich habe Liebe nicht in der Hand. Ich kann nicht über Liebe verfügen. Und auch das haben wir ja gesungen. Sondern die Eigenschaft von Liebe ist ja, und vor allen Dingen, wenn wir auch an Gottes Liebe denken, dass wir uns diese Liebe nicht erarbeiten können, oder? Und wir wünschen uns, dass das in unserem Leben doch Anklang findet und stattfindet, aber ich scheitere. Bei den ganz banalen Dingen. Vielleicht kennt ihr das. Ja? Irgendwann in einer Beziehung, sei es zu einem Freund oder einer Freundin oder zu meinem Ehepartner, ich denke zum Beispiel an meine Ehepartnerin, warum auch immer, staut sich was auf, wo ich merke, oh, hier bin ich gerade sauer. Vielleicht kennt ihr diese Momente. Oder hier fühlt sich was nicht gut an. Zum Beispiel, wenn meine Frau Tagdienst hat, 12 Stunden weg war und ich den ganzen Tag geackert habe und ich eine innere Strichliste führe. Vielleicht kennt ihr diese inneren Strichlisten. Und ich sage, Schatz, Spülmaschine ausgeräumt, Wäsche gemacht, Kinder versorgt, abgeholt, ich habe gekocht. Guck doch mal, was ich dir Schönes gekocht habe. Du kommst abends von der Arbeit und ich habe dir hier was Schönes hingestellt. Ist es nicht Wahnsinn? 4 Punkte. Und dann kommt's. Und was hast du gemacht? Okay, du hast gearbeitet. Aber was hast du heute in unsere Beziehung investiert? Innere Strichliste. Hierarchie. Ja? Wir begegnen uns nicht mehr auf Augenhöhe, sondern ich habe den Eindruck, ich erarbeite mir hier etwas, dass die andere Person mir auch so begegnen kann, weil ich ja so bedürftig bin. Nach Liebe. Innere Strichlisten. Ich habe den anderen in der Hand. Und ich maße mir manchmal an, Liebe in der Hand zu haben, weil ich sie mir vom anderen erkaufen kann. Apropos in der Hand haben, so könnten wir auch unseren Text verstehen, mit dem wir heute zu tun haben. Und der ist sehr herausfordernd. Ein Text aus dem Epheserbrief, wo steht, in Epheser 5, am Ende finden wir das, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bäm. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und dann wird das Ganze weitergeführt. Dann sagt der Verfasser des Epheserbriefes weiter. Dann wird das nämlich mit Jesus und seiner Gemeinde verglichen, also christologisch ausgerichtet. Und er sagt, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Also wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Herzlich willkommen heute Morgen. Die Predigt geht noch weiter. Aber diese Jesuskeule, ja, erstmal kommt sie für mich hier so an. So ist es gedacht. Und jetzt macht es so wie Jesus, könnten wir verstehen. Aber diese Jesuskeule ist ganz schön raffiniert, wenn sie falsch angewandt wird in meinem Leben. Vielleicht habt ihr das mal erfahren, wenn jemand mit so einer Jesuskeule kommt. Ich hatte mal eine Frau in meinem früheren Leben. Nein, Quatsch, keine Ehefrau, nicht das, was ihr denkt, sondern eine Frau, die sich für mich interessiert hat. Und ich fand die überhaupt nicht toll. Und die hat mich irgendwann angerufen und gesagt, hör mal Fabian, bete doch mal dafür. Vertrau doch mal mehr auf Gott. Vielleicht kennt ihr das. Hoffentlich vielleicht auch nicht. Aber dass Leute euch gesagt haben, wenn du mehr auf Gott vertrauen würdest, dann würde es vielleicht was werden. Das war der Ausspruch dieser Frau. Und ich dachte so, nee, da stimmt irgendwas nicht. Das war so eine Jesuskeule. Also eine gute Tarnung für die eigenen Zwecke, für die eigenen Erwartungen und für die eigenen Ansprüche. Sozusagen für meinen Besitzanspruch. Ich habe Liebe in der Hand und ich habe dich in der Hand. Und ich benutze jetzt Jesus und sein Vertrauen, dass ich dir vorwerfe, dass du es nicht hast, um genau das zu erzwingen. Aber zum Text. Epheserbrief. Wir stellen fest, Epheserbrief, das sagt nicht Jesus. Fakt. Wir stellen auch fest, das sagt der Schreiber des Epheserbriefes. Und der Schreiber des Epheserbriefes hat natürlich eine Gemeinde vor Augen und eine Gemeindesituation, eine Lebenssituation der Leute vor Augen. Und die Lebenssituation heißt, ich Mann, du Frau, ich Geld, du Kinder, ich wichtig, du auch, Schatz, aber nicht ganz so. Also, ich habe das versucht radikal auszudrücken, weil mir etwas wichtig ist. Nämlich die Beobachtung, dass der Text etwas ausspricht, was er beobachtet. Also der Schreiber des Epheserbriefes beobachtet etwas in der vorfindlichen Welt und er drückt es aus und er beschreibt es. Er möchte dann sagen, wie Liebe zwischen Mann und Frau gut gelingt und was Gott und Jesus damit zu tun haben. Für die Menschen damals in ihrer Situation und genauso für uns in unserer Situation heute, in unserem gesellschaftlichen System. Also worüber reden wir, wenn wir über Familie in der Bibel reden? Wir reden zuerst über ein Haus, eine Hausgemeinschaft, in der es um viel mehr ging als nur um die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern es ging um ein wirtschaftliches, um ein gesellschaftliches System, das dazu bestimmt war, die Existenz des Einzelnen und damit auch der Hausgemeinschaft zu sichern. Da ging es um Kinder, da ging es um Sklaven, da ging es um Mägde, da ging es um Mann und um Frau, natürlich auch. Also wir reden nicht von einer Familie, die aufgrund von einer romantischen Eheschließung zwischen zwei Partnern geschieht und sich dann überlegt, ach, wie schön wäre es, wenn wir noch Kinder hätten. Sondern wir reden über eine Lebensform, die vor allem auch durch Herrschaftsverhältnisse gekennzeichnet ist. Das ist das, was wir vorfinden. Es wird erstmal gar nicht qualifiziert, sondern das ist das, was wir vorfinden und aus den Augen des Schreibers des Epheserbriefes übermittelt bekommen. Und in Epheser 5, wenn ihr es lest zu Hause, werden fast nur die Männer angeredet. Und das ist auch normal. Denn die Männer waren die Wichtigeren. Die Frauen begegnen meistens irgendwie so in der dritten Person Plural. Es wird über sie und sie geredet. Die Männer werden in der zweiten Person Plural angeredet und sie werden direkt angeredet. Hey, ihr Männer. Und auch das ist völlig normal. Von den Männern wird viel erwartet. Von ihnen werden Handlungen erwartet, dass sie sich um ihre Frauen kümmern. Sie sollen sich hingeben, wie Jesus sich für seine Gemeinde hingegeben hat, der sie errettet hat von aller Schuld. Sie sollen ihre Frau wie ihren eigenen Körper lieben. Boah, das finde ich heftig. Denn was er weiter sagt, der Schreiber, ist ja, niemand hasst doch seinen Körper. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, oder? Von den Frauen werden Haltungen erwartet. Da geht es um Respekt zum Beispiel den Männern gegenüber. Okay, aber was ist jetzt das Spannende am Text von Epheser 5? Ja, einfach das, ne? Dass Männer und Frauen angesprochen werden. Beide werden angesprochen. Und, finde ich auch, von dem, was ich hier schon gesagt habe, oder wenn ihr es nachlest, was vom Mann eigentlich alles erwartet wird. Das ist schon heftig, liebe Männer. Guckt euch das mal an. Aber was mir das sagt über den Text im Allgemeinen, ohne heute total ins Detail gehen zu können, ist, dass dieser Text ein Angriff gegen mein Ego ist. Gegen mein Ich, gegen meinen Stolz geht. Und ein Text darüber, wie Liebe eigentlich funktionieren kann. Wie Liebe funktionieren kann. Und wenn ihr heute hier rausgeht, dann wünsche ich euch das, dass ihr einen Eindruck von dem habt, okay, so kann ich meiner Liebe vielleicht auf die Sprünge helfen. Heißt das so? Danke. Ja. Denn wie beginnt dieser Text in Epheser 5, also dieser Abschnitt, der dann über die Liebe kommt? Es steht, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Das ist der Auftakt zu diesem Text und von diesem Vers wird der ganze Text gerahmt und bestimmt. Und dieser kleiner Ausspruch, ordnet euch einander unter, ist in dem damaligen gesellschaftlichen System ein extrem großer Ausreißer. Das war revolutionär, dass das zugemutet wurde. Die Ehe wird zur Gemeinschaft von Zweien. Etwas Neues kommt in diese Kultur. Ich würde sagen, eine neue Gegenseitigkeit. Und damit drückt der Text aus, hey, so kann Liebe gelingen. Das ist etwas Revolutionäres. In der Ehe, für die Ehe zwischen Mann und Frau, aber auch im Miteinander, im Untereinander, weil hier ja auch im Text die Gemeinde immer eine große Rolle spielt. Unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft. Ja, so kann Liebe gelingen, im Gegenüber. Und wenn wir in die Schöpfungsgeschichte gucken, am Anfang der Bibel, da wird die Frau auch als Gegenüber des Mannes geschaffen. Ein Gegenüber. Und ich frage mich noch immer, hey, Warum ist es so schwierig? Warum ist Liebe so schwierig? Ich glaube, weil diese Gegenseitigkeit zwischen Menschen, also ich spreche von Menschen, die in einer Ehe sind, aber ich spreche von Menschen, die auch in anderen liebevollen Beziehungen, und die haben wir hier viele, unterwegs sind. Ich glaube, weil diese Gegenseitigkeit immer umkämpft ist. Sie ist immer umkämpft, weil sie, wenn wir sie enttarnen, häufig auch keine Gegenseitigkeit ist, häufig kein Gegenüber ist, sondern Herrschaft ist. Wenn wir sie enttarnen, ist sie häufig keine Gegenseitigkeit, kein Gegenübersein, sondern eine Herrschaft. Und ich erlebe das in ganz banalen Situationen, wo ich mir einmal im Leben wünsche, dass es einen Raum gibt, zum Beispiel, der zweckfrei ist. Der zweckfrei ist. Wie oft habe ich es erlebt, dass ich auf Menschen zugehe, in meinem Dienst, aber auch außerhalb meines Dienstes, wo ich merke, wenn ich nicht mit einem Zweck komme, dann kommen wir hier nicht weiter. Und ich mich gefragt habe, was soll das eigentlich? Also wo gibt es Räume, wo wir einander wirklich zweckfrei begegnen können, vielleicht miteinander feiern können, ohne dass mir etwas abverlangt wird oder ohne dass ich dem anderen etwas abverlange oder eine innere Strichliste führe. Aber ich glaube, dafür ist Gemeinde der richtige Raum. Nicht zweckfrei zu denken, aber sich von der Liebe her leiten zu lassen, die eine Freiheit ermöglicht. Ja, warum ist Liebe so schwierig? Weil es keine Liebe gibt, ohne dass sie verschenkt wird. Ohne dass sie verschenkt wird. Liebe verschenkt sich. Und sie rechnet nicht auf. Liebe stellt mein Ego in Frage. Ich stelle mir vor, wie meine Frau mich fragt, hey Schatz, warum liebst du mich eigentlich? Und ich ihr antwortete, ich ihr antworten würde, gibt eigentlich keinen Grund. Steht ihr, was ich meine? Alles, was ich tue, muss begründet werden. Und am liebsten würde ich natürlich hören, wenn ich meine Frau frage, Schatz, warum liebst du mich? Ja, du hast dich so toll um mich beworben. Du hast ein so tolles Profil angelegt. Und es stimmte alles. Und du bist so ein toller Hecht, ja? Das würden wir alle gerne hören. Aber es stellt mein Ego zutiefst in Frage, wenn es diesen Raum gibt, wo es keinen Grund gibt, sondern ich einfach nur geliebt bin. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, was der Epheserbrief auch so benennt, was der Schreiber des Epheserbriefes später auch benennen wird, was er meint. Das ist ein wunderbares Geheimnis. Ich lasse mir nämlich Liebe schenken. Ich lasse mir Liebe schenken. Von außen. Und ich schaue dann in die Evangelien und ich schaue auf Jesus und merke, Jesus steht nicht auf Hierarchien. Jesus steht nicht auf Rangstreitigkeiten, zum Beispiel unter seinen Jüngern. Sondern Jesus, Gottes Sohn, gab seinen Status auf und Gott wurde Mensch. Warum? Weil Gott sein wahres Ich nicht hinter seiner Position, ich bin Gott, verstecken wollte. Nicht hinter seinem Steckbrief, den Leute anfertigten oder den er sogar von sich anfertigte und sage, ich bin hier oben im Himmel, ihr Menschen seid hier unten, das bin ich und ihr seid hier. Ja, nicht hinter seinen Erfolgen. Nicht hinter seinen Selfies, die er aus dem Himmel von sich machte. Deswegen denken vielleicht Leute, er sei ein alter Mann mit weißem Bart. Ich weiß nicht. Vielleicht existieren diese Selfies irgendwo. Er wollte sich zumindest nicht dahinter verstecken, sondern er gab sich hin. Er versteckte sich nicht, sondern er verschenkte sich, bis er nach seiner Position gefragt wurde, oder? Jesus, jetzt. Bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin's. Und getötet wurde. Diejenigen, die sich hinter ihrer Position versteckten, hinter ihrem Status versteckten, verstanden seine Liebe nicht. Diejenigen, die sich nicht versteckten und eine neue Wahrheit über ihr Leben hören mussten und konnten, die konnten sie verstehen. Und die konnten ihr Leben ändern und ihr Ändern verdenken lassen, umkehren. Wie leichtgängig sich das manchmal anhört in den Evangelien. Warum ist Liebe so schwierig? Weil in jedem von uns irgendwie so ein Katzenwels steckt, oder? Ein Catfish. weil wir gerne Verstecken spielen. Hinter einer Position, die wir uns erarbeiten, hinter einem Profil, das wir uns angelegt haben, über viele Jahrzehnte vielleicht sogar unseres Lebens und uns immer noch fragen, hey, warum ist Liebe so schwierig? Und die Antwort manchmal bei dir zu finden ist und nicht beim anderen, sondern ganz nah bei dir. Und Gott dir die Frage stellt, könnte es sein, dass du dir über Jahrzehnte oder über ein Jahr, wie auch immer, ein Profil angelegt hast, das mit der Realität so wenig zu tun hat und dass Leute das merken? Könnte es sein, dass das so schwer geworden ist? Wir verstecken uns hinter Positionen, von denen wir den Eindruck haben, dass wir dadurch liebenswürdig sind. Ich mache mich im Internet vielleicht ein bisschen dünner, als ich bin. Ich ziehe den Bauch ein. Oder ich gebe damit an, was ich eigentlich alles kann oder studiert habe. Ihr wisst es selbst. Wir nehmen Lügen in Kauf, damit sie zur Wahrheit werden. Und sie zu unserer Wahrheit werden, irgendwann. Und wir belügen uns am Ende selbst, weil wir jemand anderes sind, als wir eigentlich sein könnten und sein sollten. Weil wir ein Bild von uns genährt haben, immer wieder genährt haben und von uns manifestiert haben, dem wir irgendwann Glauben schenken. Welche Sätze hast du mal gehört in deinem Leben? Sätze vielleicht, die dir wehgetan haben? Aber vielleicht sogar auch Sätze, die dich unheimlich stolz gemacht haben. Die sich verselbstständigt haben. Wo du merkst, bin ich auf irgendwas reingefallen. Mir hat mal jemand gesagt, ey Fabian, ich finde dein Gesicht voll scheiße. So klar und hart beim Basketball. Und da war ich vielleicht 12. Hey, wie sehr hat dieser Satz mich geprägt? Ich habe euch noch keine Bilder gezeigt von früher. Nein, Quatsch jetzt. Machen wir mal. Ja, Entschuldigung. Welche Sätze haben dich geprägt, aber auch im Positiven, dass du stolz geworden bist und dir etwas einbildest, was du überhaupt nicht bist? Wir lassen uns nicht so gerne lieben für das, was wir sind, aus der Angst davor, dass es überhaupt nicht stimmen kann. Dass es doch einen Grund geben muss dafür, dass mich jemand liebt. Vielleicht sogar, dass Gott mich liebt. Und manchmal ist es ja so, dass das, was in unserem Leben passiert, dass wir es auf Gott projizieren und das, wo ich immer wieder enttäuscht gewesen bin von Menschen, ein Bild produziere, das mit unheimlich viel Anstrengung verbunden ist und das auch meine Beziehung zu Gott eigentlich widerspiegelt und ich auf meinen Gott projiziere und es lange Zeit überhaupt nicht gemerkt habe. Vielleicht ist es so. Wir bauen diese Gründe auf und wir betreiben Selbstoptimierung. Und wir bauen uns Sicherheiten auf, die uns vorgaukeln, dass wir uns der Liebe des anderen sicher sein können. Sie uns erkaufen. Und am Ende sind wir nicht mehr ich, sondern wir sind eine gespaltene Persönlichkeit. Ein Catfish. Und ein Catfish, ein Wels, hat mit seinem Leben große Schwierigkeiten, auch Gott zu ehren. Deswegen ist die Frage, wem oder was glaubst du? Wer darf dein Lebensbild bestimmen und wer darf es prägen? Und diese Frage ist dann eine Herrschaftsfrage. Ordnet euch einander unter. Und da steht dann im Epheserbrief aus Achtung vor Jesus Christus. Ordnet euch einander unter aus Achtung vor Jesus Christus, der sich selbst erniedrigt, der sich seinen Jüngern zu Füßen setzt und ihnen die Füße wäscht. Ordnet euch einander unter aus Achtung vor Christus, der das so getan hat und der dadurch gezeigt hat, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Es ist gekommen und wir dienen einander in dieser Nachfolge, in diesen liebevollen Beziehungen. Also zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen für euch. Und vielleicht werdet ihr nächste Woche aktiv. Also könnte es sein, nochmal zum Schluss, könnte es sein, dass du dir über die Jahre ein Profil erarbeitet hast, das es anderen schwierig, zumindest schwierig macht, dich zu lieben. Und dass es dir sogar schwierig macht, dich selbst zu lieben. Denn bei dir hat es ja einen Grund. Also was habe ich in der Hand, das verhindert, geliebt zu werden? Vielleicht sowas wie, ich muss so sein, ich kann ja nicht anders. Also wenn du merkst, dass du bei jemand anderem vielleicht auf Widerstand stößt oder auf Ablehnung stößt und du das rechtfertigst mit, ich kann ja nicht anders, ich muss ja so sein. Vielleicht ist das ein Indikator für dich, wo du merkst, oh, okay, vielleicht muss es ja auch gar nicht so sein. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit zu reagieren. Also was habe ich in der Hand, was habe ich mir zurechtgelegt über die Jahre, das verhindert, geliebt zu werden. Vielleicht auch eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung, die immer damit beginnt, dass ich sage, weil, ja, sind wir ganz schnell. Schatz, warum hast du nicht die Spülmaschine ausgeräumt? Ja, weil. Und ich eigentlich einfach mal die Klappe halten muss und sagen muss, es gibt keinen Grund. Oder wenn ich ihn nicht benennen kann, dann ist es aber ein anderer Grund. Und ich stehe dazu. Oder ich merke das bei mir, wenn ich zu spät gekommen bin, ja, weil, ne? Weil, die, nee. Es gibt einen Grund, aber es ist nicht der, den ich eigentlich sagen möchte, oder? Es ist nicht die Rechtfertigung. Das ist nicht der Grund. Das ist eine Ausrede. Und ich glaube, dass Gott genau da reinkommen und da reinsprechen kann und uns verändern kann. Oder welches Verhalten habe ich mir antrainiert? Welcher Lüge über mein Leben habe ich wirklich Glauben geschenkt? Dass du nicht liebenswert sein kannst, weil du nicht gut genug aussiehst. Dass du nicht liebenswert genug bist, weil du nicht intelligent genug bist oder dich selbst nicht für intelligent hältst. Oder dass du kein guter Leiter bist, weil du keine Rampensau und nicht extrovertiert bist. Glaube diesen Lügen nicht oder stell sie zumindest in dieser Woche mal auf den Prüfstand. Wo versteckst du dich? Wo haben wir immer eine Rechtfertigung parat? Und dann gebe ich dir jetzt zum Schluss eine Aufgabe für die Woche mit, zu der ich niemanden verpflichte. Schade, Mensch, ey. Diese Woche, vielleicht suchst du dir eine Person, die du liebst und von der du denkst, dass sie dich auch liebt. Zumindest ganz lieb hat. Und vielleicht fragst du sie oder fragt ihr euch gegenseitig, hey, welches Verhalten, welcher Charakterzug macht es schwierig für dich, mich zu lieben? Was macht es dir schwer? Wo fällt dir auf, dass du eine Distanz aufbaust? Weil du dich rechtfertigst oder weil du immer und immer wieder Gründe für Verhalten findest? Und das sind ja so Indikatoren. Und dann wird dir die Person etwas antworten, hoffentlich, wenn sie dich liebt. Und dann versuch mal ganz bei dir zu sein. Und nicht die alten Verhaltensmuster, die du gelernt hast, anzuwenden. So, weil, ja, ich hab doch, und aber ich hab doch schon hier so viel Geld verdient. Und damals, weißt du noch, auf Gran Canaria habe ich den Eis ausgegeben. Oder da hatte ich doch das 5-Sterne-Hotel rausgesucht. Nein, so ist es. Das ist das, denn manchmal sehen doch andere Personen besser die Wahrheit über uns, als wir sie selbst sehen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass es im Gebet vor Gott bringt. Vielleicht willst du es alleine machen, vielleicht wollt ihr es zu zweit machen. Herzliche Einladung dazu, dass Gott so in unser Leben kommt und dass Liebe dadurch leichter wird, indem ich einen Schritt gehe und etwas riskiere, das erstmal gegen meine Natur geht. Und der Catfish wird zur Wahrheit, wird wahrhaftig. Das wünsche ich euch. Alana, komm doch mal schon mal nach vorne. Ich spreche noch ein Gebet und dann singen wir noch ein Lied gemeinsam miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, so wie wir sind. Und dass du uns helfen möchtest, zu sehen, dass wir vollständig geliebt sind. Und dass das sicher ist. Und dass du uns diese Sicherheit gibst im Kontakt, in der Begegnung mit dem anderen, mit meinem Gegenüber, mit meinem Ehepartner, mit meinem Freund, mit meiner Freundin, da wo ich unterwegs bin in der Gemeinde. Und dass ich meine Liebesfähigkeit dadurch transformiert, dass ich mich von dir zuerst lieben lasse. Und dass ich aushalten kann, dass nicht alles perfekt ist. Dass Menschen enttäuscht von mir sind. Dass ich selbst enttäuscht bin. Komm in diese Brüche rein. Komm in diese Sätze, die ich gehört habe, die jeder von uns gehört hat, rein. Komm in meinen Stolz. Komm in meinen Zerbruch, in meine Selbstoptimierung. In das, was mich geprägt hat. dass zum Vorschein kommt, wer ich wirklich in dir und durch dich sein soll, dass ich ein Segen, ein größtmöglicher Segen sein kann für dich und für die Welt um mich herum. Dazu befähige uns. In deinem Namen, Jesus. Amen.